Ist eine Selbstprüfung notwendig? Paulus weist auf solch eine Notwendigkeit hin, wenn er anlässlich der Besprechung des Abendmahls sagt, jeder prüfe sich selbst. 1. Korinther 11, Vers 28. Man soll also sich selbst prüfen und sich fragen, wo stehe ich eigentlich? Paulus sagt, Gott ist auch bereit, uns unsere Fehler zu zeigen, wenn wir daran interessiert sind. Philipper 3, Vers 15. Wenn irgendetwa ein Mangel da ist und ein Hindernis vollkommen zu werden, dann kann uns Gott das zeigen. Also, das ist auch ein Trost, wenn wir vorwärts kommen wollen, dass Gott uns wirklich zeigen kann, woran es liegt. Oft stockt es und man weiß nicht, woran es liegt. Also, Erkenntnis von Sünde ist notwendig. Das war A1. A2, Bekenntnis ist notwendig. Bekenntnis von Sünde als Element der Buße. Sündenbekenntnis ist eine Notwendigkeit. Sprüche 28, Vers 13. Wer sich versteift gegen solche Erkenntnis der Sünde, dem wird es nicht gelingen. Wer gesündigt hat, sich versteift, wer oft ermahnt wurde, dem wird es nicht gelingen. Wer aber seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Das Bekennen von Sünde ist eine Notwendigkeit, wenn es vorwärts gehen soll in der Barmherzigkeit Gottes. 1. Korinther 11, im Abendmahlsgespräch oder bei der Beschreibung dieses Themas, sagt Paulus, man soll sich selbst richten, man soll sich selbst unter das Gericht stellen, sich selbst kritisieren. Das ist also dazu stehen, ein Ja dazu sagen. Bekennen heißt ja dasselbe sagen. Und wenn ich vernommen habe, was über mich zu sprechen sei, dann soll ich das Urteil über mich aussprechen. Ich soll mich richten. Das ist, was es heißt, in 1. Johannes 1, Vers 9, die Sünden zu bekennen. Auszusagen, wer ich jetzt bin. Wenn ich gestohlen habe, sage ich nicht, das war nicht ganz richtig, sondern ich sage, das war Sünde, das ist eine Sünde, das ist Stehlen. Nicht nur genommen, es war ein Diebstahl. Weiter, welche Sünden sind zu bekennen? Sündenbekenntnis ist nicht nur notwendig, es ist die Frage der Identität nach den eigentlichen Sünden. Das ist bei manchen Christen eine Frage. Welche Sünden sollen zur Heiligung bekannt werden, wenn man Buße tun will? Und da legt die Schrift großen Nachdruck darauf, es sind die eigenen Sünden. Sie kennen wahrscheinlich diese Geständnisse. Der Anlass dazu war dies und das, entweder die Natur, also ich war krank oder etwas. Das ist nie Schuld an Sünde. Sie können noch so krank sein, noch so schwach sein, das ist nie eine Ausrede für Sünde. Sünde ist auf das Gesetz der Sünde in mir zurückzuführen. Ich bin der Sünder. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Adam und Eva wurden Sünder, weil sie sündigten. Und seitdem sündigt man, weil man Sünder ist. Und die eigenen Sünden sind zu bekennen. Auch wenn man sich mit einem versöhnt, nur die eigenen Sünden bekennen, nicht die des anderen. Wir haben uns selbst Schuld zu geben. Es ist sehr leicht in der Buße, die Schuld anderen zu geben. Jesus weist darauf hin, man hat auf den Balken im eigenen Auge zu achten. Paulus sagt, jeder wird für sich selbst Rechenschaft geben. Gut, der andere war vielleicht auch ungezogen und es hat mich gereizt und so weiter und hat etwas ausgelöst. Mit ihm wird Gott schon fertig werden. Mein Sinn für Gerechtigkeit, der sich da meldet, ja, das gehörte sich aber nicht so, ich habe jetzt den Wunsch, dass mein Sinn für Gerechtigkeit diesem Sinn entsprochen wird. Ich bin nicht der Richter, ich muss warten können, bis Gott diese Sache regelt. Wir können nicht einfach durchs Leben gehen und erwarten, dass jeder plötzlich jetzt pariert oder jeder jetzt so, sich so benimmt, wie ich mir das vorstelle. Ich muss warten können und Geduld haben mit den Unvollkommenheiten anderer. Da gilt das Gebet von Spurgeon: Herr, hilf uns in heiliger Weise mit Unheiligkeiten umzugehen. Die Sünden, noch spezifischer, nicht nur die eigenen, sondern die Sünden, die einem gerade bekannt sind, die sollen bekannt werden, die einem bekannt geworden sind, die der Heilige Geist zeigt, der Heilige Geist. Er ist ja der, der von Sünde überführt. Und wenn er zeigt, wo es liegt, dann ist an der Stelle zu bekennen. Gerade dann aber weichen wir aus. Ja? Der Heilige Geist macht darauf aufmerksam, aha, da ist dein Flecken. Ja, und dann gehen wir ins Gebet. Herr, du weißt, dass ich, also hier habe ich auch noch etwas und da habe ich auch noch etwas. Und dann wird eine lange Liste aufgezählt. Das ist jetzt nicht dran. Ja? Das mag sein, dass man allerlei Schwierigkeiten hat. Jetzt ist dies dran, diese Stelle hier. Jetzt muss mit der abgerechnet werden. Da legt jetzt der Heilige Geist den Finger drauf. Dort, wo es mir wirklich bekannt ist. Übrigens, der Feind kann auch schlechtes Gewissen simulieren. Aber das ist dann gewöhnlich etwas vage. Ich weiß nicht ganz genau, worum es sich handelt. Und er kann einem so einen Druck auferlegen. Das ist nicht notwendigerweise vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist spricht, dann wird es klar. Wenn es noch nicht klar ist, dann kann er es klar machen. Römer 8, Vers 13, durch den Geist zu Tode führen, die Geschäfte des Leibes. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, im Licht wandeln, im Lichte Gottes, nicht im Lichte des Bruders, im Lichte Gottes wandeln. Und wenn er das Licht wirft auf eine Stelle, dann habe ich damit also zu handeln. Wenn aber unbemerkt gesündigt wurde, und es ist mir nicht bekannt, die Sünde wurde nicht erkannt, und das tun wir oft, so soll das Vergehen dann als Sünde behandelt werden und bekannt werden, wenn es mir bekannt wird, wenn ich die Sünde erkenne. Und zwar ist dann die Sünde so zu bekennen, als wusste ich, dass ich sündigte, als ich sündigte. Das ist eine ernste Information. Wir meinen oft, wir waren zu entschuldigen. Ja, ich wusste nicht, so sagen wir oft, dass es so sei. Damit kommen Sie bei der Polizei kaum aus. Ja, ich wusste nicht, dass hier Geschwindigkeitsbeschränkung war. Man hat sich zu informieren. Ja? Die Polizei darf dennoch, sie kann vielleicht aus humanen Gründen Rücksicht nehmen. Ja? Kann sich vielleicht beim Wort nehmen. Ich weiß ja nicht, ob sie gelogen haben oder nicht. Aber er darf ruhig vom Gesetzgeber her, darf er ruhig sie mit einer Buße belegen. Zu diesem Thema spricht sehr deutlich 3. Mose 4. Ein ganzes Kapitel ist diesem Thema gewidmet. Das heißt, des Sündigens, wenn man nicht wusste, dass man gesündigt hat. Wie es dann hinterher zu erfahren, wenn das bekannt wird, wenn es sich herausstellt, was eigentlich geschah. Unbewusste Sünde ist also genauso Sünde wie bewusste und ist dann zu bekennen, wenn man sich ihrer bewusst wird, und zwar als Sünde, nicht nur als Manko. Aber es darf auch unbekannt bleibende Sünde bekannt werden. Der Psalmist sagt einmal im Psalm 19, Vers 12, vergib mir auch die unbekannten Fehler. Das heißt, wir wissen grundsätzlich, dass wir sündigen und wir wissen nicht immer wo und wie. Dann dürfen wir auch ab und zu dem Herrn sagen, also Herr, ich weiß, dass das vorkommt, bitte Herr, vergib mir auch diese Sünden. Natürlich in Christus sind sie vergeben, aber wir nehmen Stellung dazu. Wir sagen dem Herrn, dass wir uns dessen bewusst sind. Da waren zwei Hände. Zuerst ja, ganz. Achso, ja bitte.
Ja, ich wollte nur fragen, kann ich oder muss ich? Das haben Sie auch schon gehört, den nächsten Satz dann sagen. Kann ich sie bekennen oder muss ich sie bekennen? Diese Unbewusstsein. Das hört sich jetzt so an, wie wenn du keine Lust hast, dann machst du es nicht. Die sind so oder so vergeben.
Ein Christ, der mit dem Herrn lebt, denkt kaum so.
Das ist richtig. Aber ich meine, ob ich es nun tue oder nicht tue, das meine ich jetzt. Ob ich es tun sollte oder nicht.
Das kann ich nicht beantworten. Wir haben hier einen Präzedenzfall, es ist nicht eine Vorschrift. Aber diese Handlung kommt aus einer Selbsterkenntnis, die eine sehr ernste Sache ist. Und so ist implizit eine Schuldfrage und Schuld verpflichtet. Ja. Es ist nicht so Kleindruck. Ja. Es ist nicht eine Gesetzesfrage. So lebt auch natürlich der Christ nicht. Genau könnte ich die Frage nicht beantworten. Eine weitere Frage in Bezug auf das Sündenbekenntnis ist die Adresse. Wem hat man seine Sünden zu bekennen? Immer Gott. Der Psalmist erkennt in Psalm 51, Vers 6, nur gegen dich habe ich gesündigt. Das heißt letztlich, er hat ja auch gegen Menschen gesündigt, aber er hat erkannt, letztlich hat er gegen Gott gesündigt. Alle Sünde ist Sünde gegen Gott. Egal wie oder was gehandelt wurde, getan wurde, sie ist immer gegen Gott. Psalm 51, Vers 6 übrigens. Psalm 32 sagt der Psalmist, gegen dich habe ich gesündigt, da sagt er es wieder. Er bekennt Gott seine Schuld. Dir bekannte ich meine Sünde. In Jakobus 5, Vers 16, wird gesagt, dass Menschen Sünde bekannt wird. Dass man Menschen Sünde bekennt. Nicht immer wird gegen einen Menschen gesündigt. Immer gegen Gott, aber nicht immer gegen Menschen. Wo gegen einen Menschen gesündigt wurde, da soll man die Sünde bekennen. Matthäus 5, 23 und 24. Wenn du feststellst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, zu Recht, ja, dann geh und versöhn dich mit ihm. Das heißt also, er hat Grund, etwas dir vorzuhalten, gegen dich zu haben. Du hast dich gegen ihn verschuldet, dann musst du dorthin und das ihm bekennen. Das heißt, dort, wo man gesündigt hat, ist die Sünde zu bekennen. Eventuell, je nach Öffentlichkeitscharakter des Gesündigthabens, muss auch öffentlich bekannt werden. Das kommt an einigen Stellen in der Schrift zum Ausdruck. Allerdings haben wir hier auch deskriptive Texte und, soviel ich weiß, nicht preskriptive, das heißt vorschreibende. Josua 7, Vers 23, die Sünde Achans wird publik und in diesem Raum muss er auch dazu stehen. Nehemia 9 wird von einer, das würden wir heute wohl Erweckung nennen, von einem Aufwachen des Gewissens Israels erzählt, berichtet. Nehemia 9, 1 bis 3. Das ganze Volk hat gesündigt und bekennt auch öffentlich die Sünden. In Apostelgeschichte 19 wird berichtet, wie Leute, die okkulte Praktiken getrieben hatten, und wahrscheinlich war das bekannt, das wird öffentlich, dazu nimmt man öffentlich Stellung und verbrennt seine Sachen. 19, Verse 18 und 19 in der Apostelgeschichte. Aber hierbei ist Vorsicht zu beachten, man muss vorsichtig sein. Die Schrift fordert kein Bekennen von Sünden vor Unbetroffenen. Man hat also Vorsicht zu üben in so einem öffentlichen Bekenntnis, übrigens auch in privaten Bekennen. Es wird sehr viel Sünde bekannt dort, wo sie nicht hingehört, und das tun wir sehr gern. Wir melden uns viel eher bei einem Geistlichen, bei einem Pfarrer, als bei einem oder bei einem unbetroffenen Bruder, als beim Betreffenden. Das heißt nicht, dass man sich nicht einmal aussprechen kann bei einem Menschen. Aber die Schrift lehrt nicht, dass Leichtpriestertum, das ist noch ein Rest vom Katholizismus, den wir unter uns haben, die Schrift lehrt nicht so eine Art von Beicht, eine Verpflichtung, einem Bruder, zu dem man Vertrauen hat, die Sünden zu bekennen. Sie lehrt, dass dort, wo wir schuldig geworden sind, dort haben wir als Schuldner uns zu stellen. Bitte?
Die Stelle, die Sie aus dem Neuen Testament erwähnt haben, dass nicht, inwieweit Sie die Gemeinde treffend sind, im Neuen Testament war die Bundesgemeinde, das Bundesvolk und Gemeinde eins. Im Neuen Testament wird Gemeinde und Volk und Gemeinde getrennt. Also wir sind nicht Israel als Gemeinde. Und auch das Gottesgesetz und sozusagen Menschengesetz wird getrennt. In Israel die Rechtsprechung fiel zusammen mit der Gottesrechtsprechung. Aber bei uns fällt das auseinander seit Christus. Denn wir sind dem Gesetz untertan, aber sie sind nicht Gottes Gesetz. Weil wenn ich nicht 50 fahre, dann bin ich vor dem Gesetz der Menschen schuldig. Also ich sehe nicht. Darum, Sie haben gesagt, dass Achan und auch das Volk, das Landsvolk hat begann, Sünde bekannt. Das nicht, wie weit wir uns treffen, diese Stelle.
Jonathan Beaufort war Missionar in Korea und China und hat in seiner erwecklichen Tätigkeit erlebt, dass der Heilige Geist zum öffentlichen Bekenntnis getrieben hat, dort wo Leute, die in der öffentlichen Arbeit standen, wo die gesündigt hatten. Zum Beispiel ein Pastor, ein Ältester, der in der Öffentlichkeit steht. Wenn er sündigt, dann ist es gut möglich, dass so eine Sünde eher an die Öffentlichkeit gelangt. Er kann es vielleicht geheim halten. Aber seine Untreue zum Beispiel meldet sich schneller, weil er seine Tätigkeit sich vor den Augen von Menschen abspielt. Wenn so einer mal zur Buße gelangt über seine Untreue, dann dürfte der Heilige Geist es von ihm eher verlangen, dass er öffentlich dazu Stellung nimmt, als von einem, der nur in einer privaten Sphäre etwas verbrochen hat. Ich habe die Unwahrheit bei jemandem gesagt oder jemanden verletzt mit einem Wort. Das muss ich nicht übers Mikrofon am Sonntagmorgen der ganzen Gemeinde bekennen. Aber wenn ein Pastor wirklich untreu gewesen ist oder hat Gelder veruntreut, was ja auch vorkommt, ja, dann sollte er wahrscheinlich das, je nachdem die Situation, man muss noch weise sein, aber dort, wo Sensibilität neu geweckt wird vom Heiligen Geist, wo Gottes Wort verkündet wird, da kommen Leute oft nicht zur Ruhe, bis sie wirklich auch einmal öffentlich dazu Stellung nehmen. Aber es ist Vorsicht zu üben, ja. Wie gesagt, das sind nicht beschreibende, vorschreibende Texte, es sind beschreibende Texte und es ist Vorsicht zu üben. Es wird nicht allgemein gemacht, aber es können Situationen aufkommen, wo man nicht zur Ruhe kommt, bis man einmal auch öffentlich, beziehungsweise man hat in einem Kreis, zum Beispiel im Hauskreis, sich ungehalten gezeigt. Ja? Man ist aufgebracht, man hat sich geärgert über etwas und das ist in diesem Kreis bekannt. Dann ist es ratsam, in dem Kreis dazu Stellung zu nehmen. Ja? Das ist, schließlich wissen die Leute davon. Ja? Man kann es vielleicht persönlich bekennen, wenn es mehr eine Person betraf, ja. Und dann können die anderen das vielleicht erfahren später und so weiter. Es ist keine Regel hier, genaue Regel. Aber die Schrift zeigt, dass öffentlich bekannt wurde im Gottesvolk, im Alten und im Neuen Testament. Und das, weil Paulus sagt, die ganze Schrift ist uns zur Lehre geschrieben, können wir davon lernen, wie man in der Sache Gottes vorgeht. Und das heißt nicht, dass wenn ich zu schnell gefahren bin, dass das ich in der Gemeinde öffentlich bekennen muss. Natürlich, das darf man nicht verwechseln.
Aber kann man sagen, wenn als so Sünde bekannt wird gegenüber einem, an dem man sich verschuldet hat, dass die Sünde dann ihm zu bekennen ist, wenn er getroffen worden ist? Es gibt ja auch im Bereich von Gedanken, dass in Gedanken Antipathien oder dergleichen da sind. Zwischen.
Nein, nicht notwendigerweise, nein.
Kann man sagen, dass also Antipathie, dass man die einfach Gott bekennt und ihn dann bittet, dass er hier verändert und dass man also mit Gedanken nicht...
Normalerweise ja. Aber es gibt Situationen, wo das wirklich kommuniziert wurde. Ja. Hinterher stellt man mitunter fest, dass es nicht kommuniziert wurde. Nun, dann ist ja gut. Ja. Aber unter Umständen kann es sogar unangenehme Situationen auslösen, wenn man solche, dann erst recht kommt dann eine Kluft kann dann eintreten. Man muss da etwas vorsichtig sein. Man kann ein übersensibles, ein freundliches Über-Ich bekommen, auch an der Stelle. Der Feind möchte uns sehr gern da in eine neue Gesetzlichkeit bringen. Bitte.
Wie haben wir die Stelle zu verstehen? In 1. Timotheus 5, Vers 20, die der Sündigen weise vor allem zurecht, in Bezug wahrscheinlich auf die Ältesten, schließt das nicht, wie Sie haben es vorhin erwähnt, das Bekenntnis vor allem vor der Gemeinde ein,
ja,
der Ältesten. Und das ist eine Anweisung.
Das ist eine Vorarbeit. Wenn im ersten Kapitel von 1. Timotheus sagt er, ich gebe dir die Anweisung, dass du sagst, wie man lehren soll und so weiter. Und wenn in einem persönlichen Gespräch das sich nicht ändert, dann muss öffentlich dazu Stellung genommen werden, ja? Da muss gesagt werden, also so und so verhält es sich mit der Wahrheit und nicht so. Das muss ab und zu öffentlich getan werden. Und Paulus sagt zu Timotheus, dass er als sein Vertreter das Evangelium, die Wahrheit des Evangeliums und die Reinheit des Evangeliums öffentlich wahren soll, damit die Leute nicht irre werden. Ja. Die müssen wissen, wo die Wahrheit liegt. Das ist etwas sehr Unangenehmes, ja. Aber es muss unter Umständen geschehen. Unter Umständen muss auch Erstattung folgen oder Wiedererstattung. Das heißt, ganz besonders bei Entfernung von dem, was einem anderen gehört, dazu nimmt das Gesetzstellung, aus dem wir auch lernen können, in 4. Mose 5, 6 bis 8, 4. Mose 6 bis 8, 5, Entschuldigung, 4. Mose 5, Verse 6 bis 8. Und im Neuen Testament haben wir das Beispiel von Zachäus in Lukas 19, den Versen 8 bis 10. Ganz besonders muss gesagt werden, dass Sünde nicht nur bekannt werden soll, also erkannt, bekannt, es muss Wiedergutmachung, das heißt eigentlich Erstattung stattfinden. Das wäre also A3 gewesen. A4, man hat sich abzukehren von der Sünde. In Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Sünde bekennt und sie lässt. Man muss die Sünde ganz verlassen. Im Psalm 130 ist ein sehr ernstes Wort für solche, die immer wieder in eine Sünde fallen. Vers 4, bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Auch der Christ hat seinen Gott zu fürchten. Nur weil er versöhnt ist, heißt nicht, dass die Gottesfurcht jetzt passé ist. Sich in der Furcht des Herrn von begangener Sünde abzuwenden, heißt auch, der Welt der Sünde überhaupt den Rücken zu kehren. In Römer 12, Vers 2 sagt der Apostel, dass das Leben eines Christen gekennzeichnet sein soll von der Absage an die Welt. Seid dieser Welt nicht gleich geformt. Nehmt sie nicht zum Vorbild für eure Lebensweise. Jakobus 4, Vers 4 warnt er, wer die Welt liebt, der soll wissen, dass er ein Ehebrecher ist. Die Liebe zur Welt konkurriert mit der Liebe zu Gott. Beides kann nicht gleichzeitig da sein. Eins muss das andere ersetzen. So viel zur Buße in der Heiligung. Klein b, nicht nur Buße oder Metanoia und Bekenntnis und so weiter, sondern gläubige Hingabe, Glaube und Gehorsam sind notwendig, wenn der Mensch heilig sein will. Das ist sein Anteil, gläubige Hingabe an seinen Herrn, und zwar stetige, immer wieder. Dies beginnt allerdings in der Bekehrung, Apostelgeschichte 26, Vers 18, Paulus predigt, verkündet Buße und Glaube, man hat sich umzukehren und von der Sünde und Gott hinzuwenden. In 1. Petrus 1, übrigens ein Vers, eine Stelle, die Vers 22, die verschieden übersetzt wird, man muss hier genau lesen, nachdem ihr eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe. Dies ist nicht ein Aufruf zur Buße, dies ist eine Feststellung von dem, was geschehen ist, und das ist die Grundlage. Das heißt, Petrus spricht hier von der Bekehrung. Nachdem ihr das getan habt, und das ist bei euch geschehen, ihr habt eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt. In der Bekehrung findet Heiligung statt, Reinigung statt, durch Gehorchen der Wahrheit, gläubige Hingabe an die Wahrheit. Diese Glaubenshingabe hat sich aber fortzusetzen im Leben des Christen. Paulus sagt in Römer 1, Vers 17, aus Glauben zum Glauben. Und Glaube ist immer auch Hingabe, Gehorsam. Glaubenshingabe soll die Regel im Leben eines Christen sein und dadurch wird geheiligt. Römer 6, Vers 13, die Glieder Gott darbringen, ihm geben, einzeln übrigens auch, die Hand, die Füße, den Kopf, die Lippen, das Ohr, die Ohren, alles darf man einmal aufzählen und dem Herrn darlegen. Römer 12, Vers 1, der ganze Körper, damit man ihm mit ihm dienen darf, denn er ist ja nicht wiedergeboren. Es ist also wichtig, ganz besonders den Körper, sagt Paulus, Gott darzubringen, damit er dienstfähig wird. Denn da entstehen manche von unseren Problemen. Wir möchten es gemütlicher haben, im Fleisch, im Körper, ja? Und dann sind Diensthindernisse da. Paulus sagt, stellt diesen Körper in den Dienst Gottes. Das ist ein Ausdruck des Dankes seiner Barmherzigkeit gegenüber. 2. Petrus 1, Verse 5 und 6. Auch gerade deshalb bringt allen Fleiß auf. Das ist der Anteil des Menschen. Bringt allen Fleiß auf und liefert, das heißt, fügt hinzu zu dem Vorhandenen, in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltsamkeit und die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Ausdauer und so weiter. Das ist der Anteil, mit Fleiß sich dran zu setzen, eifrig zu sein, im Gehorsam. Also, das war das Erste in der Frage des menschlichen Anteils. Der Mensch sorgt zunächst oder trägt bei zu seiner eigenen Heiligung. Jetzt zweitens, zum Anteil des Menschen, Arabisch 2, zum Anteil des Menschen an seiner Heiligung gehört auch, dass er auf seinen Nächsten achtet. Auch da liegen menschliche Aufgaben. Dass man auf die Heiligung von anderen achtet, nachdem natürlich der Gehorsam bei sich selbst geleistet wurde. Klein a, man nimmt sich des Nächsten zur Heiligung an, wenn man zuerst für ihn betet. Man spricht zuerst zu Gott über Menschen, nicht vor Menschen. Man spricht über die Angelegenheiten des anderen zu Gott. Beispiele von solchem Beten, von solchem sich einsetzen für andere Menschen, die in Not sind, in geistlicher Not, haben wir bei Mose, der sich einsetzt für das Volk, das gesündigt hat. Bei Samuel, der sagt, ich werde nicht aufhören, für euch zu beten. Bei Daniel, in Daniel 9, der sogar Sünden seines Volkes aufzählt und sich darunter stellt, er sagt, ich gehöre auch zu diesem Volk. Ich bin ein Israelit, der so gesündigt hat. Nehemia 1, stellt sich auch darunter in Buße, betet auf diese Art und Weise für sein Volk. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 ist eigentlich auch ein Gebet, dass Gott die Thessalonicher heiligen möge. Er heilige euch. Das ist ein Wunsch, der an Gott gerichtet ist. In 1. Johannes 5 haben wir ein Beispiel von Beten für andere. Es gibt aber Situationen, sagt Johannes, da sagt er nicht, dass man beten soll. Allerdings wäre es auch schwer festzustellen, wann man so gesündigt hat, dass der Herr dann den Tod herbeiführen wird als Strafe. Bitte?
Wie sehen Sie das mit dem Gebet jetzt zum Beispiel von Mose? Hätte Gott anders gehandelt, wenn Mose nicht gebetet hätte?
Ich weiß nicht. Ich glaube kaum, denn Gott hatte sich schon verpflichtet. Aber er gebraucht diesen Einsatz Moses. Aber ich glaube, wenn man genau antworten sollte, dann wohl nicht. Denn Gott hatte sich verpflichtet, aus diesem Volk den Messias hervorzubringen. Und es ging um die Zerstörung des Volkes.
Also, es hat Auswirkungen jetzt natürlich für mein Gebetsleben. Das war jetzt nicht Ihre Antwort, aber also
ja.
Die ganze Frage.
Ja.
Einmal aus Matthäus, weil Gott ja da sagt, wir sollen ins Kämmerlein gehen und Gott weiß, bevor wir beten, was wir bewirken.
Ja.
Und auf der anderen Seite hört man den Satz der Lehre, der besteht, dass wir durch das Gebet Gottes Arme in Bewegung setzen. Und ich habe also persönlich da die Frage nicht beantworten können gestellt.
In einem gewissen Sinne kann man es vielleicht so sagen, aber das sieht so aus, als ob wir die Initiative, bei uns die Initiative läge, ja. Und so ist es wirklich nicht. Gott muss unseren Arm bewegen, dass wir einmal die Hände falten, ja. Oder dass wir sie auch erheben zu ihm, ja. Der Heilige Geist ist es ja, der zum Gebet aufruft und führt. Aber dann, ja, nachdem wir das voraussetzen, wenn wir das wirklich voraussetzen in unserer Dogmatik, in unserer Lehre, in unserer Erkenntnis, in dem Sinne, ja, dann lässt sich Gott gern bewegen. Er gebraucht unsere Fürbitte. Er hat das so eingerichtet. Ich weiß nicht warum, das ist ein Mysterium, ja. Wirklich ein Geheimnis. Warum er die Gebete seines Volkes benutzt, um dann darauf zu handeln, erst. Aber er nimmt uns hinein in seine Verwaltung des Reiches Gottes, ja, in die Verbreitung des Reiches Gottes. Wenn wir beten, dann handelt er. Und manches bleibt unterlassen, wenn wir nicht beten, das stimmt. Letztlich, aber die letzten Ziele, die erreicht er schon. Er ist nicht auf uns persönlich angewiesen. Er wird schon seine Instrumente finden, womit er, wenn er überhaupt auf Instrumente, auf Mittel angewiesen ist. Mitunter handelt Gott unmittelbar, mitunter handelt er aber auch mittelbar, das heißt mit Instrumenten. Und wenn er das will, dann wird er sie auch finden. Ich werde natürlich dementsprechend nicht belohnt werden. Ich werde dann diesen Anteil, den ich haben könnte, verpassen. Aber ich glaube, wenn man im letzten Sinn das beantworten will, dann muss man sagen, nein, ist nicht davon abhängig. War noch eine Hand gewesen?
Bitte? Passiert das, weil wir sind noch in dem Bereich Satans. Ich meine, wir sind Gottes, aber wir sind noch in dem Bereich, wo Satan regiert. Darum, ich meine, dass Gott will, dass wir beten, dass er so kann in diesem Bereich einwirken, wo dieser Bereich ist dem Satan regiert in dieser Zeit. Und darum will er, dass er in dieser Weise die verändert.
Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir eine Schriftstelle dazu hätten. Wenn wir irgendwo irgendwie einen Ausgangspunkt oder einen Anlass dazu hätten, dann möglicherweise. Also, wir beten, klein a, klein b. Man hat aber den Mitchristen auch unter Umständen anzusprechen. Den Mitchristen hat man mitunter auch anzusprechen. In 1. Thessalonicher 5 sagt Paulus, dass man aufeinander zugehen soll. Es wird wohl kaum möglich sein, jedes Mal den anderen anzusprechen, denn wir sehen ja manche Dinge, wenn wir jedes Mal den Nächsten ansprechen wollten, dann wäre es etwas, ja, ich weiß nicht, wie es dann aussehen würde. Vielleicht heiliger, ich weiß nicht, oder vielleicht auch unheiliger. Wir müssen oft schweigen, wenn wir etwas sehen. Es ist nicht immer am Platz zu sprechen. Wir müssen da Weisheit üben. Diese Weisheit kann uns der Herr übrigens geben. Es gibt manche Stellen, auch bis zur Gemeindedisziplin, 2. Thessalonicher 3, Vers 6 zum Beispiel, 2. Thessalonicher 3, Verse 6 und 14 und 15, oder Jakobus 5, 19 und 20, das ist allerdings nicht Gemeindezucht, aber steht im Rahmen der Gemeinde. Wirkungsvoll ist das Reden eines Gläubigen mit seinem Bruder in Christus in Sachen Heiligung in dem Maße, wie es geprägt ist vom Reden Gottes. Wenn ich mit meinem Bruder spreche, dann ist es gut, wenn ich etwas erreichen will, dass ich Wort Gottes in den Mund nehme. Denn es ist Gottes Wort, das überführt. Sein Wort reinigt, sagt Jesus, Johannes 15, Vers 3. Das Wort Christi soll in unserem Mund sein, in der gegenseitigen Begegnung, Kolosser 3, Vers 16. Und ganz besonders 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Die Schrift kann überführen und korrigieren und so weiter. Sie ist nützlich zu diesem Zweck der Heiligung. Eine herrliche Verheißung haben wir in 2. Korinther 10, den Versen 4 und 5. Die Waffen unserer Kampfführung sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Wenn sie fleischlich wären, dann wären sie nicht mächtig. Jetzt sind sie aber geistlich und deshalb stark. Gott macht sie mächtig zur Niederreißung von Bollwerken. Sehen Sie Bollwerke in der Gemeinde? Gott kann sie niederreißen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen in den Gehorsam Christus gegenüber. Zuerst bei uns selbst und dann auch bei uns, bei anderen. Aber wenn wir die Waffen Gottes benutzen, als da sind seine Verheißung, sein Wort und der Anruf Gottes, das Gebet, dann können wir etwas erreichen in der Absicht, mehr Heiligung herbeizuführen im Volke Gottes. So viel zu Römisch 3, dem Thema des Handelnden. Wir kommen noch zu einem Thema in der Heiligung. Ich werde übrigens nicht fertig werden mit dem Thema Soteriologie in dieser Woche. Wie viele Minuten haben wir noch?
4.
Also bis 3:45. Gut, ich schneide noch das andere an. Römisch 4, die Probe der Heiligung. Das Thema der Versuchung zur Sünde, die Probe der Heiligung, das Problem der Versuchung. Groß A, zuerst die Frage um das Wesen der Versuchung. Was ist Versuchung in sich? Worum geht es da eigentlich? Eine erste Antwort. Versuchung ist im Wesen ein Aufruf, eine Aufforderung. Und zwar genauer eine Aufforderung, einen Wunsch oder mehr, ein oder mehr der Grundwünsche im Menschen auf verbotene Weise zu erfüllen. Versuchung ist eine Aufforderung, einen Grundwunsch oder mehrere Grundwünsche im Menschen auf verbotene Weise zu erfüllen. Hier müssen wir eingehen auf diese Grundbegehren oder Grundtriebe. Klein a. Welche Wünsche, welche Triebe, welche Verlangen werden hier in der Versuchung angesprochen?